ARD Sounds.
Being the Beatles, eine Pop-Revolution, ist ein sechsteiliger Podcast von NDR Kultur. Das ist hier Folge 2. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Und falls ihr nicht warten wollt, alle Folgen könnt ihr zuerst in ARD Sounds hören, unserer Audioplattform für Podcasts und Hörspiele. Der Link ist in den Shownotes.
The Ed Sullivan Show! And now from the stage of the Deauville Hotel, here he is, Ed Sullivan!
Die Ed Sullivan Show ist in den 50er und 60er Jahren ein nationales Ereignis in den USA. Jeden Sonntagabend werden hier neue Künstler vorgestellt. Musiker, Tänzer, Comedians, Schauspielerinnen. Und die Zuschauer lieben es. Der Host Ed Sullivan, ursprünglich ein Sportjournalist, ist keine schillernde Persönlichkeit, sondern wirkt eher ernst, manchmal sogar steif, aber ungeheuer kompetent. Die Zuschauer vertrauen seinem Urteil. Die Ed Sullivan Show wird in der Regel live aus einem New Yorker Studio gesendet. Sullivan hat ein Gespür für Talente.
Yes, that's right. Elvis Presley.
1956 kommt Elvis Presley in seine Show und die Zuschauerzahlen gehen durch die Decke. Von 11 Millionen auf 60 Millionen.
Love me tender, love me sweet.
Dass es in England neue Pop-Superstars namens The Beatles gibt, das weiß Ed Sullivan nicht. In den USA ist die Band noch eher unbekannt. Aber dann kreuzen sich ihre Wege zufällig.
For years we visited London. So on one of our arrivals in late 1963 at London Airport.
1963 reist Ed Sullivan mit seiner Frau nach London. Sie landen am selben Tag in Heathrow, an dem die Beatles von ihrer Schweden-Tournee zurückkommen.
When Mrs. Sullivan and I saw hundreds and hundreds of youngsters, I asked what celebrity was arriving. And they told us the teenagers were awaiting the Beatles.
Ihr erinnert euch, es ist die Szene, die auch die Beatles selbst überrascht hat. Viele hundert Fans warten im strömenden Regen auf die Band, winken, schwenken Plakate, kreischen. Sullivan erkennt in diesem Moment, das ist wie bei Elvis.
Always on the lookout for talent, I decided the Beatles would be a good TV attraction for our show. So I contacted Brian Epstein, their manager.
Er bietet dem Beatles-Manager Brian Epstein den Höchstpreis als Gage für eine einzige Show. Aber Epstein, mehr als 30 Jahre jünger als der erfahrene Moderator, pokert hoch. Die Beatles sollen gleich in drei Shows auftreten, jeweils als Höhepunkt der Show, als Headliner. Und dann jeweils mit zwei Auftritten, zu Beginn und am Ende der Sendung.
And we agreed on $10,000 for three shows, plus five round-trip plane tickets, plus their expenses for room and board in New York City.
Als der Auftritt der Beatles für die Show angekündigt wird, gibt es 50.000 Ticketanfragen für die 728 Plätze im Studio. Es scheint, dass Ed Sullivan hier einen Coup landet. Ich bin Oke Van Dixen und das ist Being the Beatles, eine Pop-Revolution. Ein Podcast von NDR Kultur. Das ist die zweite Folge, Ticket to Ride.
I think I'm gonna be sad. I think it's today, yeah.
Hätte ich auch am Flughafen gestanden und auf die Beatles gewartet, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Wäre ich ein Hardcore-Fan gewesen, der alles gibt, um die Beatles zu sehen? Hätte ich gekreischt? Das haben damals nicht nur Mädchen und junge Frauen gemacht. Man kann es deutlich in den Berichten sehen. Auch viele Jungs und junge Männer sind außer sich, klettern an Zäunen und Mauern hoch, nur um einen Blick auf ihre Idole zu werfen. Ich glaube, das hätte ich nicht gemacht. Ich bin als Fan schon total begeistert und berührt, neige aber nicht zu Hysterie. Andererseits, die Beatles-Welle damals war schon riesig. Vielleicht wäre ich mitgerissen worden. Das Besondere an dieser Band, alle können sich irgendwie identifizieren mit diesen vier jungen Männern.
but she don't care.
Genau das wird bald ein Riesenproblem. Aber jetzt noch nicht. 1964 wird das Jahr der Beatles. Das Jahr, in dem sie die Welt erobern. Lasst uns das genießen in dieser Folge, bevor wir uns den Abgründen stellen müssen. Am 7. Februar 1964 landen die Beatles auf dem New Yorker Flughafen, der gerade erst umbenannt wurde, in John F. Kennedy Airport. Denn
in Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting.
Der US-Präsident war im Dezember 63 ermordet worden. Seitdem befindet sich das Land in kollektiver Schockstarre. Die Musik der Beatles ist eine willkommene Ablenkung. Mehrere US-Fernsehsender haben in den letzten Wochen viele bunte Berichte ihrer England-Korrespondenten über diese komische, aber sehr erfolgreiche Band aus England gesendet. Als Gegenpol zu den Berichten über den Kennedy-Mord, den Täter und die Trauerfeier. Die Bekanntheit der Band ist daher massiv gestiegen. Dazu kommt, dass Brian Epstein, ihr Manager, ihre aktuelle Single I Wanna Hold Your Hand beim großen Label Columbia untergebracht hat und die viel Werbung macht. Am 9. Februar 1964 ist es dann soweit.
Ladies and gentlemen, here are 4 of the nicest youngsters we've ever had on our stage. The Beatles, bring them on.
Die Beatles sind zum ersten Mal live im US-Fernsehen. Zur besten Sendezeit. 73 Millionen Menschen sehen am 9. Februar 1964 den Auftritt der Beatles bei Ed Sullivan im Fernsehen. Nochmal deutlich mehr als bei Elvis. Ein nationales Ereignis. Während der Show sinkt die Kriminalitätsrate landesweit gegen Null. Wer es sieht, vergisst es nicht. Bruce Springsteen, Billy Joel, Tom Petty sind damals alle 14 oder 15 Jahre alt. Doch beim Zusehen beschließen sie, selbst Musik zu machen. Wirklich. So haben sie es später alle in Interviews erzählt. Die Beatlemania überrollt nun auch Nordamerika und schließlich die übrige westliche Welt. Die US-Radiostationen spielen in der Folgezeit die Songs der Beatles beinahe nonstop, weil die US-Fans nicht genug von der Musik bekommen können. Die Plattenverkäufe der Beatles-Singles schnellen in die Höhe. In den US-Single-Charts kommt es im April 64 zu der einmaligen Konstellation, dass die Beatles die ersten 5 Chartplätze belegen. Lange ein Rekord, inzwischen vom kanadischen Rapper Drake gebrochen. Als die Beatles nach England zurückkommen, stehen rund 10.000 Teenager am Flughafen in London, um sie zu erwarten. Und viele Reporter.
This is the moment they've been waiting for. Paul McCartney leading them off. George Harrison on the left. John Lennon at the back. Ringo Starr.
Mehr Fans. Das heißt für Frieda Kelly in Liverpool mehr Arbeit. Viel mehr Arbeit. Ihr habt Frieda in Folge 1 kennengelernt. Die frühere Sekretärin und Fanclub-Beauftragte der Beatles. Wir sprechen mit ihr in Liverpool, im Strawberry Fields Café, einem historischen Ort. Also nicht das Café, sondern das Gelände. Hier hat John Lennon als kleiner Junge gespielt und später seinen berühmten Song darüber geschrieben. Katharina, die den Podcast mit mir zusammen macht, hat ihren Kaffee schon ausgetrunken. Meiner ist längst kalt geworden. Ich würde auch gern ein Stück Lemon Cake essen, der da die ganze Zeit vor mir steht, habe aber Angst, einen wichtigen Satz von Frieda zu verpassen. Denn dieses Interview, das ist wichtig für mich. Frieda Kelly, inzwischen 80 Jahre alt, ist eine der wenigen Zeitzeuginnen, die es noch gibt. Zu Friedas Aufgaben gehört es damals, die Fanpost zu den Beatles nach Hause zu bringen. Inzwischen kommen Briefe aus der ganzen Welt. Die Fans wollen Autogramme, klar. aber am liebsten etwas Persönliches. Ein Stück Beatles. Vielleicht ein Haar?
Somebody was in or girls writing in and said, oh, can I have a lock of Paul's hair? And I thought, inwardly I'm thinking, no, I can't just take a chunk of his hair.
Sie kann ja Paul nicht einfach eine Strähne abschneiden. Aber schließlich macht sie die Friseurtermine für die Jungs. Also.
And I said, oh, I'm coming with you. John was in the chair. And the guy, he cut John's hair. So naturally he went to his assistant to sweep it up. And I went, oh no, it's all right, I'll do it. So I just picked it up, put it in an envelope. And so I would remember whose it was. I got whichever Beatle it was, I got them to sign the envelope.
Already?
Yeah. And then I would send out.
Wie viele Fans wohl heute noch Haare von den Beatles haben, die Frieda beim Friseur aufgelesen hat? Frieda ist erfinderisch und wird sogar zur Diebin.
The first time I stole, we'd say, I went to Mr. McCartney to bring stuff, presents that Paul had been sent and everything.
Sie geht mal wieder zum Haus der McCartneys, Fanpost vorbeibringen.
I always went straight from work on this particular day. On the chair, like your jacket, I think it was a jumper or a short or something. And I remember I was going to leave when I saw it.
Sie sieht beim Rausgehen ein Hemd von Paul über einem Stuhl hängen, guckt kurz zu Paul's Dad.
And I just picked up the shirt and I looked at Uncle Jim and I went, he's not going to miss it, is he?
Jim McCartney hat offenbar nichts dagegen, dass Frieda Paul's Hemd mitnimmt. Inzwischen ist ja auch genug Geld für neue Hemden da.
I used to cut the cuff off and then just piece it, a chunk. They didn't get the whole shirt, you know.
Frieda schneidet das Hemd in ziemlich viele kleine Stücke und verschickt sie dann an die Beatles-Fans, die sich so sehr nach einem Stück von Paul verzehren. Frieda kann das total verstehen.
I was a Beatle-Fan, you know, and I've only ever been a Beatle-Fan. And I put myself in their shoes.
Ein Stück der Beatles. Für diesen Wunsch ist Frieda die erste Adresse. Sie ist damals Familie für die Beatles. Zu Pauls Vater sagt sie Onkel Jim.
Because when he came in the office the first time, I realized it was Mr. McCartney. And in those days, anybody like older, you always said Mr. this, Mr. that. And I said, oh, Mr. McCartney, would you like a cup of tea or something like that? Anyway, Frieda, don't call me Mr. McCartney. Call me Uncle Jim. And I called him Uncle Jim till the day he died.
Besonders eng ist sie mit Ringos Mutter Elsie verbunden. Jeden Mittwoch fährt sie nach Dingle, ein Viertel, das von Arbeitslosigkeit und Armut geprägt ist. Hier wohnen Elsie und Ringos Stiefvater in einem schmalen Reihenhaus.
So, I mean, I got on great with Elsie, you know, I loved her.
Sie ist fast wie eine Tochter für Elsie. Deren Mann ist oft beruflich unterwegs, dann bleibt Frieda auch über Nacht, weil Elsie nicht gern allein ist. Frieda schläft dann in Ringos altem Bett.
So I've slept in a Beatles bed. There wasn't a Beatle in it at the time. But I did sleep in a Beatles bed.
Ihr hört es, ich muss lachen. Natürlich kenne ich die Geschichte schon, aber Frieda erzählt es einfach mit diesem trockenen Humor. Und vielleicht überkompensiere ich auch ein bisschen, weil, ich meine, sie hat in Ringos Bett geschlafen. Okay, so lustig war es auch nicht, würden meine Kinder jetzt sagen. Jedenfalls, Frieda geht damals bei Ringo ein und aus. Praktisch, denn so kann sie zum Beispiel ein besonderes Fananliegen erfüllen. Ein Mädchen hat einen Kissenbezug genäht und den an Frieda geschickt. Mit dem Wunsch, Ringo soll darauf schlafen und den Bezug signieren. Und Frieda soll ihn dann zurückschicken.
So I just put the pillow on the pillowcase and then left it there and said to Elsie, make sure he sleeps on that and signs it. And he did.
Als die Beatles Ende Februar 64 aus den USA zurückkommen, geht's direkt weiter mit Auftritten, Aufnahmen, Radioshows und dann ein Film. Ein Beatles-Film. A Hard Day's Night heißt er. Am 2. März 1964 beginnen die Dreharbeiten in London. Wieso denn ein Film, fragt man sich. Aber es ist tatsächlich der nächste logische Schritt. Musikfilme sind bis Ende der 60er Jahre ein Must-Have für jeden Musiker. Wie etwa Frank Sinatra und Elvis Presley. Viele sind ziemlich schlecht, um ehrlich zu sein. Eine dünne Handlung, eine hübsche Frau, ein gut aussehender Sänger, der möglichst oft und unvermittelt singt. Plus Happy End natürlich. Elvis Presley macht sogar über 30 Musikfilme, von denen viele ähnlich sind. Jailhouse Rock wird ein Mega-Erfolg. Genau wie Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. How I wish that there were more. Nach dem Erfolg der Beatles lauern natürlich diverse Produktionsfirmen auf ihren ersten Film.
We did have a lot of offers beforehand to make films. They wanted us to just be the group in the back or just pass through a film, just sing a couple of songs, but we didn't want that because we've never enjoyed that sort of film. So we waited until we had a reasonable offer.
Einfach nur im Hintergrund singen? Nö. George ist sehr deutlich in einem BBC-Interview damals. Die Beatles warten lieber auf ein sinnvolles Angebot. Das kommt von Richard Lester, der in England schon lange Komödien dreht.
I had an interest in music. I had been an atrocious piano player and an even worse clarinet player, but I was very involved in popular music at the time.
Richard Lester kennt sich aus mit Popmusik. Er spielt selbst Klavier und Klarinette, allerdings grässlich, wie er sagt. Aber er weiß, was er in dem Film will. Musik und Spaß. Und der Hard Day's Night wird wirklich anders als die üblichen Musikfilme. Die Handlung? 48 Stunden im irren Leben der Beatles. So entsteht eine Mischung aus ironischem Dokumentarfilm über die Beatlemania und Parodie auf die üblichen Musikfilme. Eine Mockumentary. Gedreht wird mitten in London, auf verschiedenen Bahnhöfen. Die Beatles rennen ständig in den Schwarz-Weiß-Filmen, müssen sich verstecken vor ihren Fans.
Hey, don't move any of you. They've gone potty out there. The place is surging with girls. Now listen, as soon as I tell you, get out through this door here, into that big car that's waiting.
Die Handlung ist eher simpel. Die vier Beatles reisen nach London, werden dort ins Hotel gebracht und weiter zu einem Fernsehstudio für einen Auftritt. Im Zug, am Hotel, überall sind Beatles-Fans, die die Band bedrängen. Die Fans im Film sind echt, ihre Hysterie auch. Die Beatles spielen sich quasi selbst, allerdings werden ihre Charakterzüge überzeichnet. Paul ist liebenswert und spricht die hübschen Mädchen an, George ist eher still mit trockenem Humor, Ringo verbreitet gute Laune und John ist für den schnellen Witz zuständig. Wie finden Sie Amerika? Die Frage auf einer Pressekonferenz.
Tell me, how did you find America?
Turn up to Greenland.
Links neben Grönland. Der ganze Film ist voller schneller Wortspiele und Schlagabtausche und die Beatles spielen überraschend gut. A Hard Day's Night hat am 6. Juli in London Premiere, wird ein Riesenerfolg und bringt die Energie und das Charisma der Beatles in jedes Kino. Und praktisch, auch ohne Konzert, in jeden Winkel der westlichen Welt. Wer die Beatles bisher nur aus dem Radio kennt, hat jetzt ein Bild von ihnen. In Deutschland heißt der Film übrigens Yeah, Yeah, Yeah. Der Soundtrack von A Hard Day's Night erscheint übrigens zuerst in den USA am 26. Juni 1964 und erst zwei Wochen später in Großbritannien. Und dann mit zusätzlichen Songs, die im Studio aufgenommen sind. You know, if you break my heart, I'll go. But I'll be back again. Cause I told you once before goodbye. But I came back again. I love you so well. George Harrison verliebt sich bei den Dreharbeiten in eine Schauspielerin, die eine kleine Nebenrolle spielt, Patti Boyd. Aber während der Dreharbeiten hat sie noch einen Freund. Einige Wochen nach Drehschluss treffen sich George und Patty nochmal auf einem Pressetermin.
So when I saw George, he said, how's your boyfriend? And I said, well, he isn't my boyfriend any longer. And so he said, oh good, let's go out tonight. And that was it.
Nägel mit Köpfen. So hat sich Patty Boyd später daran erinnert. Die beiden werden ein Paar. George wird für sie in den nächsten Jahren noch ziemlich viele Liebeslieder schreiben. If I needed someone to love, you're the one that I'd be thinking of. If I needed someone, if I had some more time to spend, then I guess I'd be with you, my friend. If I needed someone. Am 10. Juli, 4 Tage nach der Weltpremiere in London, gibt es eine Nordengland-Filmpremiere in Liverpool. Die Beatles fliegen aus London ein. Ein bisschen besorgt, dass die Liverpooler ihnen den Weggang aus der Stadt übel nehmen würden. Ihre schicken Anzüge sind ihnen ein bisschen peinlich. Aber dann sind die Straßen, die sie in- und auswendig kennen, voller Fans. Viele davon sind alte Freunde und Bekannte. Vor der Filmpremiere gibt es einen Empfang der Stadt im Rathaus. Schickes Essen mit Größen der Stadt und den Familien der Beatles. Eine ist nicht eingeladen, Frida Kelly.
I wasn't invited. And I can't remember. I think two of them were in the office, but don't ask me which two, I don't know. And they just said, oh, you're going to the town hall. And I said, no, I'm not going. And they said, why aren't you going? I said, because I'm just admin. You know, I'm not a relation or anything. I haven't been invited.
Wie? Frida ist kein Familienmitglied? Das sehen die Beatles anders.
Anyway, they had to do a list of their families. And Ringo put me down as one of his family. So I got invited as one of Ringo's family. And it's in the records. You can see it in the town hall.
Man kann es immer noch in den Unterlagen im Rathaus sehen. Frida steht auf der Liste als eine Verwandte von Ringo Starr.
And here they are. Just listen to those screams.
Nach dem feierlichen Dinner zeigen sich die Beatles auf dem Rathausbalkon. Und das ist übrigens der Moment, in dem Frida richtig begreift, wie berühmt ihre Jungs sind.
This really is a night to remember for these boys.
I just remembered the French doors opening and the noise was horrendous. Absolutely horrendous. And I thought, what is going on?
Ein irrer Lärm. Die Straßen voller Menschen.
I think somebody said there was 200,000 people that day. And it really hit me then how famous they were. I remember thinking, oh my God, they are famous.
Tell me why you cry.
Schon im Juli sind die Beatles auf Welttournee. Sie spielen in Hongkong, Australien, Neuseeland und auch in Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Am 19. August 1964 geht es dann noch einmal nach Amerika, auf große Tournee durch die USA und Kanada. 32 Konzerte in 24 Städten in 4 Wochen. Sie reisen in einem gecharterten Flugzeug. Cornflakes und Cola werden zu ihrer Grundversorgung geordert. Viele Hotels lehnen die Beatles als ihre Gäste ab, weil sie nicht für ihre Sicherheit garantieren können. Nicht nur an den Bahnhöfen und Flughäfen, überall sind Fans und kreischen. Auch in den Konzerten, die Musik ist nur schlecht zu hören. Das wird mehr und mehr zum Problem. Die Fanhysterie ist riesig. Noch größer als bei Frank Sinatra und Elvis Presley in den 40er und Ende der 50er Jahre. Ich habe lange nach einem Vergleich mit heute gesucht. Schwierig. Inzwischen wird ja viel Fantum in soziale Netzwerke ausgelagert. Richtig hysterische Fans gab es in den 90ern bei Boybands wie Take That und jetzt vielleicht noch bei der K-Pop-Band BTS. Oder, weniger durchgedreht, irgendwie zahmer bei Taylor Swift.
I've been to a place on Cornelia Street. I sit casually in the car.
Auch da kommt übrigens zur Begeisterung über die Musik die totale Identifikation dazu. So möchte man sein. Und das alles erlebt man gemeinsam mit anderen. Bei den Beatles kommt damals noch etwas dazu. Der Aufbruch einer ganzen Generation, die sich in den 60er Jahren gegen die starren Regeln der Gesellschaft auflehnt. Die Beatles-Hysterie scheint kein Ende zu nehmen. In Kansas muss einmal das Konzert unterbrochen werden, damit sich die Menge wieder beruhigt. In der Hollywood Bowl in Los Angeles soll eigentlich eine Live-Platte mitgeschnitten werden. Beatles-Produzent George Martin ist extra angereist. Aber die Aufnahme ist nicht zu gebrauchen, weil das Kreischen zu laut ist. Es klinge, sagt Martin, als ob man eine Boeing 747 an ein Mikrofon anschließe. Glücklicherweise ist die Aufnahme erhalten. Sie wurde gefiltert. Die Musik ist dadurch vergleichsweise gut zu hören. Aber man bekommt immer noch einen Eindruck davon, wie es gewesen sein muss.
It was like being in the eye of a hurricane, and so we never, there was never a time when you thought, what's going on? And that was about as deep as it got. What is happening? Or what, you know, you'd suddenly wake up in the middle of one, a concert or a happening, and think, what, how did I get here, you know?
Wie im Auge des Sturms fühlen sie sich, sagt John Lennon. Die Beatles sind da, wo sie hin wollten, ganz oben. Wie in ihrem alten Schlachtruf, als es noch nicht so gut lief.
I say, where are we going, fellas? And they go, to the top, Johnny. And I say, where's that, fellas? And they say, to the topmost and the poppermost. I say, right. Everybody know me so, man, by me
love. No. Aber so richtig gut gefällt es ihnen da oben jetzt doch nicht. Weil sie sich in Konzerten selbst einfach nicht mehr hören können. Die Verstärker und Lautsprecher sind noch zu schwach. Die Beatles singen und spielen quasi nur nach Gefühl und nach Handzeichen und Augenkontakt ihre Lieder. Und noch etwas passiert auf dieser Tour. Die Beatles machen Politik, mischen sich ein in den Rassenkonflikt in den USA. Am 11. September sollen sie in Jacksonville in Florida spielen. Im Gator Bowl Stadium, das ist ein großes Footballstadion. Kurz vor dem Auftritt erfahren die Beatles, dass das Publikum nach Hautfarbe getrennt sitzen soll. Weiße Zuschauer auf der einen, schwarze auf der anderen Seite. So war es üblich in den Südstaaten, bis die Bürgerrechtsbewegung erreichte, dass der Civil Rights Act Diskriminierung im ganzen Land verbietet. Dieses Gesetz ist gerade mal einen Monat alt, als die Beatles in Florida auftreten sollen. Und nicht alle halten sich dran. Der Veranstalter in Jacksonville zum Beispiel nicht. Aber die Beatles weigern sich, unter diesen Bedingungen aufzutreten.
I think it's a bit silly to segregate people. I don't think colored people are any different. You know, they're just as same as anyone else.
Ist doch albern, die Leute voneinander zu trennen.
We play the people. That's what we did. We didn't play like those people or that people, you know what I mean? We just played to people.
Das hat Ringo vor einigen Jahren in einem Interview für den Dokumentarfilm The Touring Years gesagt. Wir haben einfach vor Leuten gespielt, nicht vor diesen oder jenen. Schließlich gibt der Veranstalter nach. Die 23.000 Fans sitzen alle gemeinsam im Stadion. Die Beatles nennen das später einen ihrer stolzesten Momente auf der Tour. Brian Epstein nimmt in alle Verträge den Passus auf, dass die Band nur vor gemischtem Publikum spielt. Ein bemerkenswert deutliches politisches Statement für das Jahr 1964.
Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched
Im August kommt es in New York zu einem legendären Treffen. In der Politik würde man wohl von einem Gipfeltreffen sprechen. Und zwar mit diesem Mann, Bob Dylan. Er ist damals eine ganz große Nummer, vor allem in den USA, als Folksänger. Mit seinen lyrischen Antikriegsliedern singt er einer ganzen Generation aus der Seele. Die Musik ist weit weg vom Stil der Beatles, aber...
He was our idol.
Bob was our hero.
Paul und Ringo sind eindeutig. George relativiert später in einem BBC-Interview.
Not an idol, but we just heard his record. As I said, we listened to his album and it really gave us a buzz and we played it constantly over and over and over.
Idol? Bisschen übertrieben. Wir haben einfach seine Platten gehört. Die Beatles und Bob Dylan, sie verstehen sich auf Anhieb bestens und beeinflussen sich gegenseitig. Dylan ändert danach seinen Stil. Er singt nicht mehr allein zur Gitarre, sondern auch mit einer Band. Und die Beatles schreiben andere Texte. Lyrisch, rätselhaft. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good? Bei dem Treffen in New York hat Bob Dylan übrigens was dabei.
That was the first time for me that I'd really smoked marijuana. And I laughed. It was fabulous.
Ringo Starr und die anderen rauchen ihren ersten Joint mit Bob Dylan. Der ist erstaunt, dass sie von Marihuana keine Ahnung haben. Er hat gedacht, dass sie genau davon singen, in diesem Lied. Er versteht, I get high, ich werde high. Und nicht, I can't hide, also ich kann mich nicht verstecken. Die Beatles und Bob Dylan allerdings sind durchaus high an diesem Abend. Dylan geht immer ans Telefon und sagt, hier ist die Beatlemania, guten Tag. Paul glaubt, die Bedeutung des Lebens gefunden zu haben und diktiert völlig bekifft dem Roadie Mal Evans seine wichtigen Erkenntnisse, damit er sie aufschreibt. Am nächsten Morgen liest Paul noch einmal, was auf dem Zettel steht. Es gibt 7 Stufen. Okay. Das intensive Musiker-Gipfeltreffen läuft offenbar zu aller Zufriedenheit ab. Jedenfalls sind alle 4 Beatles und Bob Dylan seit dieser Zeit befreundet. Der riesenhafte Erfolg der Beatles strahlt ab, nicht nur auf Bob Dylan, auf die gesamte Musiklandschaft. Vor allem Bands aus Liverpool sind jetzt sehr begehrt und werden unter Vertrag genommen. Jerry and the Pacemakers zum Beispiel, die mit diesem Song für immer in die Fußballgeschichte eingegangen sind. Ursprünglich aus einem Broadway-Musical, dann gesungen von Frank Sinatra und seit der Coverversion von Jerry and the Pacemakers die Stadionhymne des FC Liverpool. Bevor das Spiel anfängt, spielt man damals im Stadion immer aktuelle Hits, um das Publikum bei Laune zu halten. Dieser Song kommt aber so gut an, dass er in der Woche darauf gleich nochmal gespielt wird. Und in der Woche darauf ebenso. Und so ist es bis heute. Und zwar nicht nur in Liverpool. Brian Epstein managt viele der Liverpooler Bands, die jetzt durch den Einfluss der Beatles bekannt werden. Dazu kommen aus ganz England Bands, die so klingen wie die Beatles. Und die Plattenfirmen nehmen viele unter Vertrag. Die Hollies aus Manchester zum Beispiel. Oder die Kings aus Nord-London. Und klar, die Rolling Stones. Ja, auch die. Entgegen des Klischees, dass sie Gegner im Pop-Business waren, die Beatles und die Stones freunden sich an. John Lennon und Paul McCartney schreiben dieses Lied. Und überlassen es den Rolling Stones. Und das wird dann ihr erster Hit. Der Der Erfolg der Beatles in den USA öffnet für all diese englischen Bands die Tür. Man spricht von der British Invasion in der Popmusik. Mitte der 60er dominieren in den US-Charts britische Bands. Und denkbar noch einige Jahre zuvor. Alles wegen der Beatles. Für die läuft es. Aufnahmen, Auftritte, Hits. Einer nach dem anderen. Klar, erfolgreiche Popstars gibt es heute auch. Gab es auch vor den Beatles. Aber die Beatles sind eine Klasse für sich. Um das wirklich zu verstehen, muss man mit jemandem reden, der dabei war, der nah dran war. Dafür fahren wir nach Fulham, einen Stadtteil im Westen von London.
Ja, Chelsea, das ist da. Das ist ja schon mal der Eingang, siehst du?
Wir schlendern noch ein bisschen die Straße auf und ab, weil wir nicht zu früh kommen wollen. Um die Ecke ist das Stadion des FC Chelsea, aber da ist an diesem Montagvormittag kaum jemand. Ich mache ein Foto für meine Söhne. Katharina filmt lieber die typischen englischen Reihenhäuser hier. Viktorianisch. Graue Backsteine, weiß abgesetzte Fenster und Türen mit Stuckverzierungen. Kleine Vorgärten hinter schmiedeeisernen Zäunen.
65.
Ist es auf dieser Seite?
Das ist da drüben, eins der grauen, braunen Häuser.
Ah, okay.
Punkt 10:30 klingeln wir an genau so einem Haus.
I'm Oke.
I'm Plum, Ray's wife.
Yes, nice to meet you.
Uns öffnet eine kleine Frau, graue Haare, breites Lächeln. Sie geht ein bisschen vorsichtig.
Hello, you're Ray.
Hinter ihr im schmalen Flur ihr Mann, Ray Connolly. Mit ihm sind wir verabredet.
All right, yeah, of course you are.
Ray, groß, braun gebrannt. Mit seinen etwas wirren, weißen Haaren, die um seinen Kopf wehen, sieht er ein bisschen aus wie Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Er winkt uns rein. Ray Connolly ist 86. Er war Reporter für den Evening Standard und eine Zeit lang ganz dicht dran an den Beatles. Er bekam alle Beatles-Stories zuerst. Mit Paul McCartney war er ziemlich eng und mit John Lennon richtig befreundet. Eine Seltenheit, denn die meisten Leute waren entweder mit dem einen oder dem anderen vertraut.
Thank you.
Wir führen das übliche Gespräch zu meinem Namen.
Your name is Orca.
Yeah, but it's from the very northern part of Germany. So it's spelled Orca.
Katharina.
That's easier, much more easy.
Dann geht Ray voraus in die Küche. Das Haus ist, wie gesagt, super schmal. Die Zimmer verteilen sich dafür auf 4 Etagen, wie wir gleich sehen werden.
You want a big tip, a little tip, or what kind of tip you?
I'd like a small one.
I'd like a big one, if you don't mind.
Eine Entscheidung, die ich schnell bereue, denn Ray wirft den Wasserkocher an und schaufelt Instant-Kaffee. In 3 Becher.
This is big enough. This is big enough for me. Anything will do.
Ah, man hätte es wissen können. Engländer und Kaffee. Ich hätte doch um Tee bitten sollen. Es ist ein bisschen surreal, mit dieser Reporterlegende in einer kleinen, komplett vollgestellten Küche zu stehen und auf den Kaffee zu warten. In der Spüle dümpeln ein paar Tassen und warten auf den Abwasch. In einer Ecke stehen mehrere Kochbücher, Töpfe. Und ziemlich viele Kochutensilien hängen an der Wand. An der Dunstabzugshaube entdecke ich ein paar Elvis-Magneten. Ray freut sich offenbar wirklich, dass wir da sind. Er besteht darauf, unsere Kaffeebecher auf einem Tablett selbst nach oben zu balancieren. Okay.
Thank you.
3 schmale Treppen mit Teppich natürlich. Wir gehen vorbei an Zimmern mit Figürchen, Vasen, Deckchen, Kissen. Bücherstapel auf einem Couchtisch. Die Wände sind voller Bilder und Fotos. Erinnerungen an ein langes Leben. Der 86-Jährige ist fit, aber das hier kommt uns gewagt vor.
Schmale Häuser hier, ne?
Aber am Ende ist kein Kaffee verschüttet und wir sind in Rays Arbeitszimmer angekommen.
Wow. This looks wonderful. Looks like work. Is it?
Okay, where?
Sieht nach Arbeit aus. Überall stehen und liegen Bücher, Stifte, Ordner, Zettel, Stapel mit Zeitschriften, Schallplatten. Der Schreibtisch ist auch total voll. Trotz mehrerer Ablagefächer gibt es keine freie Fläche.
Kannst du immer noch meine Tasse festnehmen? Okay.
Es sieht im Grunde aus wie in meinem Büro. Außer, dass ich leider kein burgunderfarbenes Chesterfield-Sofa habe. Das befreit Katharina vorsichtig von Dokumenten, um anschließend im Polster zu versinken. Ray setzt sich in seinen Schreibtischsessel auf ein in die Jahre gekommenes knallrotes Keilkissen. Ich nehme den Holzstuhl gegenüber. Eine Schachtel mit Büroklammern fällt herunter, als Ray Platz für unsere Becher machen will. Lass liegen, sagt er. Mache ich natürlich nicht. Beim Aufsammeln der Klammern gucke ich mich noch mal ein bisschen um. An den Wänden hängen Plakate von Filmen, für die Ray die Drehbücher geschrieben hat. In einem hat auch Ringo mitgespielt. Denn Ray war nicht nur Zeitungsjournalist, sondern auch Autor zahlreicher Romane, Hörspiele und Filme. Er ist in der Nähe von Liverpool aufgewachsen und hatte eigentlich keine gute Meinung von der Musikszene da. Erst recht nicht von den Beatles.
I had no interest in the Beatles at all. I mean, I'd heard about them in that summer of 62. And I thought, they can't be any good from Liverpool.
Rock'n'Roll ist damals seine Religion. Und der muss ja wohl aus den USA kommen.
You know, they couldn't be a rock'n'roll band. I mean, they, for me, a band had to come from Memphis or New Orleans or New York.
Aber
I was wrong.
Ray muss anerkennen, wie gut die Musik der Beatles ist und wie erfolgreich. 1965 sind die Beatles so berühmt wie kaum ein anderer Mensch und die Queen verleiht ihnen einen Orden für ihre Verdienste fürs Vereinigte Königreich. Klingt alles ziemlich wunderbar, aber so richtig genießen können die Beatles ihren Ruhm und Erfolg nicht.
They were trapped by their incredible fame, which is, you can only compare it with the Queen. If you saw Black Rolls Royce, it was either the Queen or the Beatles.
Sie waren Gefangene ihres eigenen Ruhms. Kann man nur mit der Queen vergleichen, sagt Ray. Eigentlich wollte ich ihn ja in einem Café oder Restaurant treffen, wo er mal mit John oder Paul war. Weil ich es immer schön finde, wenn die Intervieworte zu den Geschichten passen. Das geht nicht, hat Ray in seiner Antwort-Mail geschrieben. Ich dachte, schade, aber dann nicht. Erst jetzt verstehe ich, was er meinte.
And when you wrote to me and you said, meet in a coffee bar, and I thought, you couldn't meet the Queen in a coffee bar, the Beatles were like the Queen. It's impossible to imagine them.
Er war nie mit den Beatles im Restaurant. Das ging damals gar nicht mehr. Genauso wenig, wie man die Queen im Café getroffen hat. Ray wurde damals Teil des inneren Zirkels um die Beatles. Er ist bei ihnen zu Hause und im Büro ein- und ausgegangen. Eine sehr spezielle Szene voller Freunde. Auch Freaks, Schmarotzer und Möchtegern-Stars, von denen er uns in einer späteren Folge noch mehr erzählen wird. In England entwickelt sich London zum Zentrum der Popkultur. Musiker, Bands, Filmstars, Models mischen sich auf Partys und Filmpremieren. Der Minirock wird populär, die Boutiquen in der Carnaby Street bieten bunte Kleidung. Man spricht vom Swinging London und mittendrin die vier Beatles und ihre Freundinnen und Ehefrauen. Paul und seine Freundin Jane verkörpern als Paar die Szene perfekt. Man nennt sie The First Couple. Paul taucht an Janes Seite noch mehr ein in die Welt einer kulturellen Elite. Auch durch den Einfluss von Janes Eltern, bei denen sie wohnen. Theaterpremieren, Galerien, gediegene Abendessen. Er parliert mit dem Philosophen Bertrand Russell, lernt Maler und Dichter kennen und genießt das. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road.
world where maybe I could see another kind of mind.
All das hat Einfluss auf ihre Musik. Nur zur Erinnerung. John und Ringo sind zu diesem Zeitpunkt, also 1965, erst 25 Jahre alt, Paul ist 24 und George sogar erst 23. Sie sind noch total jung, offen und neugierig. Das, was sie jetzt erleben, hätten sie sich in den einfachen Vororten von Liverpool niemals träumen lassen. Und sie haben die Energie und Neugier, selbst weiterzugehen. Die Beatles sind nicht, wie viele andere Bands, einfach bei einem Hitrezept geblieben. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Die Arbeit im Abbey Road Studio verändert sich, sagt auch Produzent George Martin in einem BBC-Interview.
Their ideas now were beginning to become much more potent in the studio and they would start telling me what they wanted and they would start pressing me for more ideas.
Die Beatles sagen nicht nur klar, was sie wollen, sondern fordern neue Ideen geradezu ein. Wie kann man das aufnehmen? Welches Instrument könnte noch passen? John Lennon erinnert sich, ebenfalls in der BBC.
We'd be saying, well, can we want it all, and E, and he'd say, well, look, chaps, I thought of this afternoon. We'd say, oh, great.
George Martin zieht mit, macht Vorschläge.
Well, have you heard an oboe? No, which one's that? Is this one? Yeah, that would be nice. So it was really, we grew together.
Eine Oboe? Was ist das? Die Frage, ein typischer John Lennon-Witz. Natürlich weiß er, was eine Oboe ist. Und er weiß auch, dass George Martin selbst Oboe spielt und das Instrument studiert hat. Help, I need somebody. Die Songs, die jetzt entstehen, sind für das nächste Album Help. Der Soundtrack zu einem weiteren Film, den die Beatles auch noch zwischendurch drehen. When I was young, so much younger than today. In Deutschland heißt er übrigens Hi-Hi-Hilfe. In einer Szene spielt eine Band in einem indischen Restaurant einen Beatles-Song. Das macht George Harrison neugierig.
Oh, it's rather a jolly place.
Soup, please.
Soup, yeah.
Kurz darauf kauft er sich eine eigene Sitar und nimmt Unterricht. Auf dem Album gibt es viele ungewöhnliche Songs, andere Rhythmen, Country-Einflüsse oder ein Lied, das Paul im Schlaf eingefallen ist und das er erstmal Scrambled Eggs nennt. Rührei.
And I had a piano by the bed and I just woke up one morning with this tune in my head. And I thought, I don't know this tune, or do I? It's like an old jazz tune or something, and because my dad used to know a lot of old jazz stuff. Well, maybe I've just remembered it or someone.
Er wohnt noch bei den Eschers unterm Dach. Er wacht auf und spielt es sofort auf dem Klavier, das in seinem Zimmer steht. Kenne ich die Melodie? Fragt er sich. Ist es vielleicht eines der alten Jazzlieder, die sein Vater immer gehört hat? Er fragt herum. Bei Janes Eltern und George Martin. Woher kommt das? Ist das wirklich von mir? Ja, das ist es. Er hat da etwas Besonderes. Das weiß Paul.
It'll be an F for you.
Und George Martin weiß es auch.
I said, well, it's a lovely song, super song. I can't really see what Ringo can do on it. I can't really see what heavy electric guitars are going to do on it.
Aber was kann Ringo am Schlagzeug zu dem Song beitragen? Oder E-Gitarren? Warum spielst du es nicht einfach und dann entscheiden wir, was wir damit machen, schlägt der Produzent vor und schreibt ein Arrangement für Streicher im Hintergrund.
It'll be an F for you.
Stimme, Gitarre
I'm in G, but it'll be an F because
und ein Streichquartett. Das ist es. Aber ist das ein Lied für eine Band, die eigentlich als Rock'n'Roll-Band gefeiert wird? Ein Popsong mit Geigen?
Ready.
Eine Frage, die man heute nicht mehr stellen würde. Denn das
okay,
ist der Song.
Yesterday
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me.
Im September 65 kommt das Lied heraus und bleibt in vielen Ländern, auch in den USA und Großbritannien, bis zum Jahreswechsel in den Top 10. Schon in dem Herbst nehmen andere Künstler das Lied auf. Yesterday ist bis heute das meistgecoverte Lied der Welt.
I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play.
Könnte es nicht einfach alles so weitergehen? Nein. Denn was jetzt folgt, wird ein Horrorjahr für die Beatles. Plötzlich sind sie nicht mehr Everybody's Darling. Teenager in den USA verbrennen ihre Platten. Die Beatles fühlen sich bedroht und treffen eine drastische Entscheidung. Nächstes Mal bei Being the Beatles, eine Pop-Revolution. Wenn ihr nicht warten wollt, die dritte Folge gibt es schon jetzt in ARD Sounds. Das ist unsere Audioplattform mit einem großen Angebot an Podcasts und Hörspielen. Runterladen lohnt sich also auf jeden Fall. Und natürlich diesen Podcast abonnieren, direkt in ARD Sounds, um nichts zu verpassen. Being the Beatles, eine Pop-Revolution, ist eine Produktion von NDR Kultur. Ich bin Oke Bandixen. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerin ist Hanna Brünjes. Sound Design Kicker Dips und Hanna Brünjes mit Originalmusik der Kicker Dips. Mischung Jan Stahlmann. Marketing und Distribution Birgit Labs und Julia Kaiser. Projektleitung und Executive Producer Torben Steenbuck. Ein besonderer Dank geht an Aline König für die großartige redaktionelle Unterstützung. Außerdem natürlich an Frieda Kelly und Ray Connolly und alle, die mit mir ihre Beatles-Erinnerungen geteilt haben. Habt ihr eine eigene Geschichte zu der Band? Dann schickt sie mir doch an beatlespodcast@ndr.de. Da könnt ihr auch euer Feedback zu diesem Podcast lassen. Wir freuen uns. Und empfehlt den Podcast allen weiter, die gute Geschichten mögen und gerne Beatles-Musik hören. Und das sind doch alle, oder? Hier gibt es jetzt noch einen Podcast-Tipp. Und ich war echt etwas skeptisch, aber passt auf. Gabalier, hinter der Lederhose. Das ist eine spannende Doku über den selbsternannten Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier. Seine Musik läuft in Bierzelten, auf Volksfesten und auf Schlagerpartys. Seine Konzerte sind regelmäßig ausverkauft. Für die einen ist er Kult, für die anderen eine Provokation. Ich persönlich kann mit seiner Musik nicht so viel anfangen, aber der Podcast ist wirklich sehr spannend erzählt. Podcast-Host Kari Krämer war selbst früher großer Gabalier-Fan bis zu ihrem persönlichen Break-up mit dem Schlagerstar. Und jetzt will sie ein für alle Mal klären, wie Gabalier wirklich tickt. Gabalier, hinter der Lederhose, gibt es in ARD Sounds und überall da, wo ihr Podcasts hört. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und da findet ihr auch meinen kleinen, schnellen zweiten Tipp. Und zwar Kunstverbrechen, John Lennon und die gestohlenen Tagebücher. Ja, ein True-Crime-Fall zu den Beatles und ich komme auch drin vor. Es ist wirklich super spannend, hört mal unbedingt da rein.